Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Chemnitz ist wieder im Fokus. Wieder ein Stadtfest am Wochenende, so wie damals bei den Ausschreitungen. Dann ein hartes Gerichtsurteil heute und eine Dokumentation über die Stadt. Und dann auch noch die bevorstehenden Wahlen im Freistaat. Also viel Konfliktpotenzial. Wir sind verabredet mit dem Chef der Chemnitzer Kunstsammlungen, um zu erfahren, wie es seiner Stadt geht. Dann besuchen wir außergewöhnliche Künstler bei der Arbeit in Hamburg und in Brüssel. Und Alexander Kluge bekommt den Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt. Denn er kommt von dort. Anlass, mit ihm durch seine Heimatstadt zu laufen und nach dem Frust einiger Ostdeutscher zu fragen.
Als Zuschauer beim Fußballspiel daneben stehen und meckern, ändert sich das Spiel nicht. Ja? Wenn sie mitspielen, ändert sich das Spiel. So ungefähr geht die Sache.
Die Messerattacke vom letzten Jahr in Chemnitz. Heute kam also das Urteil. 9,5 Jahre für den Angeklagten. Ein Syrer, der ein hartes Urteil bekam. Über die Reaktion berichtet Beate Dietze.
Kurz nach dem Schuldspruch trat Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig vor die Presse und mahnte, es gebe nun ein Urteil, das alle zu respektieren hätten.
Chemnitz war viele Wochen eine Mischung aus Traurigkeit und auch Angst, aber auch aus Aufstehen und Mut. Meine Aufgabe ist es, im Wissen um die Probleme, um die unterschiedlichen Sichtweisen, dafür zu sorgen, dass die Chemnitzerinnen und Chemnitzer, dass viele zeigen, dass diese Stadt viel mehr ist, dass sie eine offene Stadt ist mit ganz viel Potenzial.
Verwundert über das Urteil zeigt sich dagegen Gabriele Engelhardt vom Bündnis Aufstehen gegen Rassismus. Es gebe keine DNA-Spuren als Nachweis dafür, dass der Verurteilte der Täter ist. Es klingt, meint sie, als ob das Gericht der rechten Stimmung nachgegeben hat.
In so einer Stimmung, die so aufgeheizt ist und die so politisiert ist, bin ich mir nicht sicher, ob das möglich ist, da einen fairen Prozess zu haben.
Ein bisschen Erleichterung gibt es dagegen bei den Organisatoren des Chemnitzer Bürgerfestes, Pressesprecher Sebastian Thieswald.
Wir leben in einem Rechtsstaat und insofern haben wir alle miteinander dieses Urteil zu akzeptieren, so wie es da jetzt steht. Und deswegen glaube ich, ist es auch vollkommen okay, wenn wir jetzt sagen, als Herzschlag das Chemnitzer Bürgerfest, lasst uns nun gemeinsam auf ein Wochenende freuen, so wie wir es geplant haben, nämlich als ein Treffen, in dem wir miteinander fröhlich sind und unsere Stadt Chemnitz so präsentieren, wie sie eigentlich immer ist, nämlich als attraktive Stadt, die sehr wohl fröhlich und friedlich miteinander feiern kann.
Im vergangenen Jahr war das laufende Stadtfest wegen der tödlichen Messerattacke abgebrochen worden.
Beate Dietze aus Chemnitz. Doch das ist nur ein kleiner Teil der Aufarbeitung der Ereignisse in Chemnitz vor einem Jahr, als ein Mann Opfer eines Messerangriffs wurde und daraus aggressive Rechte und rechtsextreme Aufmärsche folgten. Aber auch Konzerte später dann für ein stärkeres Miteinander unter dem Motto Wir sind mehr. Eine Dokumentation, die nächste Woche im Ersten zu sehen ist, hatte selbst Furore gemacht, weil es wiederum eine Diskussionsrunde mit dem Chemnitzer Rechtsextremen Arthur Oesterle geben sollte, der im Film selbst vorkommt. Und Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent sagte letzte Woche an dieser Stelle, Rechtsradikale gehören nicht auf Podien und er wünsche sich von Veranstaltern so eine Art Aussage.
Nein, ihr benutzt unsere Sendung, ihr habt kein Interesse an einem sachlichen Diskurs, ihr benutzt das für Propaganda, das ist nicht der Sinn der Veranstaltung und deswegen laden wir euch nicht mehr ein. Ich denke, dass das ein Vorgang ist, eine Form des Umgangs ist, die durchaus selbstbewusst und wehrhaft ist und deswegen auch einer wehrhaften Demokratie gut anstehen wird.
Er wurde ausgeladen, der rechtsextreme Arthur Oesterle, aber eine Debatte gab es heute Abend trotzdem im Rahmen einer Preview dieser Doku, die so beworben wird.
Chemnitz, 27. August 2018.
Absolute Ausnahmesituation.
Da standen plötzlich Nazis und daneben standen ganz normale Leute.
Wie hat sich das Leben seither verändert?
Die Politik hat es bis heute nicht verstanden, warum das Ganze passiert ist.
Wer gibt in der Stadt heute den Ton an? Chemnitz, ein Jahr danach.
Es ist unsere Stadt und uns reicht es.
Heute Abend war Premiere dieser Dokumentation in Chemnitz und mit dabei war auch der Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen, Frederik Bussmann. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ja, was für eine Art Debatte gab es denn da?
Eine richtige Debatte würde ich es eigentlich nicht nennen. Der Film wurde gezeigt, der Film ist eher eine seichte Collage, nicht wirklich eine kritische Auseinandersetzung. Es kamen sehr viele unterschiedliche Meinungen in dem Film zu Wort, von rechts außen bis Mittegesellschaft und eher linke Positionen. Im Nachgang gab es dann eher eine etwas maue Diskussion und was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass tatsächlich der Herr Oesterle als erstes das Wort ergriffen hat, das Podium genutzt hat eigentlich, um sich als Opfer der Ausladung und der Politik zu stilisieren und dann tatsächlich auch fast als Letzter das Wort bekommen hat. Das finde ich etwas unangemessen.
Hat er Anhänger mitgebracht, oder?
Ja, durchaus. Es waren durchaus in den vorderen Reihen eine ganze Gruppe von Leuten, die sich dort zu Wort gemeldet haben, die zwar behauptet haben, sie seien die bürgerliche Mitte, aber wo in den Aussagen einfach klar wurde, das sind doch ganz spezifische Lager, die hier etwas versuchen zu aufzukochen.
Hat das die Stimmung im Publikum dominiert?
Dominiert nein. Ich würde sagen, dass die große Mehrheit, und das ist vielleicht auch typisch für diese Chemnitzer Gesellschaft, war, glaube ich, nicht dieser Meinung, hat sich aber auch nicht wirklich zu Wort gemeldet. Das heißt, man spürt hier schon deutlich, es gibt nicht unbedingt Zustimmung, aber es gibt auch nicht immer Gegenstimmen. Es gab so durchaus dann vereinzelte Gegenstimmen, die noch gesagt haben, dass Chemnitz anders ist und dass es auch ärgerlich ist, dass Herr Oesterle dort sich zu Wort meldet. Aber insgesamt war es doch eher ein verhaltenes Gespräch.
Und Sie selbst haben sich zurückgehalten?
Ich habe mich auch zurückgehalten. Tatsächlich diesmal auch. Ich denke, ich muss auch nicht immer was sagen. Mir war es wichtig, auch mal zuzuhören und mal zu gucken, wie sie reagieren, eigentlich die Chemnitzerinnen und Chemnitzer, auf solche Situationen.
Und die Dokumentation selbst hat Sie eher enttäuscht. Sie haben es als seichte Collage bezeichnet, also kein Bild, was irgendwie nochmal eine interessante Perspektive auf die Ereignisse von damals und das Jahr danach wirft?
Es war vielleicht nicht der Anspruch des Formats, dass man über die Hintergründe spricht. Es wurden vereinzelt Fakten genannt, Hintergründe genannt, dass zum Beispiel in Chemnitz es etwa 4 bis 5 Mal mehr Rechtsextreme gibt als im Bundesdurchschnitt, dass die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten zugenommen hat. Aber insgesamt war es sozusagen ein Nebeneinanderstehen von einzelnen Aussagen, die dann auch nicht mit Fakten oder mit historischem oder mit politischem Wissen gegengecheckt worden ist. Und das fand ich so ein bisschen zu einfach.
Also wenn diese Dokumentation zur Aufarbeitung der Ereignisse in Chemnitz vor einem Jahr aus Ihrer Sicht kaum beigetragen hat, wie ist es denn mit anderen Dingen, zum Beispiel das Gerichtsurteil heute? Haben Sie den Eindruck, dieses recht harte Urteil gegen den angeklagten Syrer bringt etwas zur Beruhigung, zur Befriedung der Stadt?
Es mag etwas zur Befriedung der Stadt beigetragen haben. Mich hat es trotzdem verwundert, weil es ist nicht die Aufgabe der Rechtsprechung und der Justiz, sozusagen politische Urteile zu fällen. Das ist sicherlich auch nicht geschehen. Das finde ich, dass mich nämlich falsch verstehen. Ich respektiere natürlich auch das Urteil. Dennoch war ich etwas verwundert, wenn ich aus den Medien erfahre, dass es wenig Beweise gibt tatsächlich und sich alles auf eine Aussage stützt, war ich etwas überrascht, dass es so ein Urteil gekommen ist.
Da haben ja auch die Verteidiger des Angeklagten in diese Richtung argumentiert, gesagt, dass das Gericht zu sehr beeindruckt gewesen sei von der gesellschaftlichen Debatte und vielleicht auch von der Motivation, eben wieder Ruhe einkehren zu lassen in der Stadt.
So scheint es zu sein. Ich will dem Gericht wirklich überhaupt gar nichts unterstellen und ich akzeptiere das voll und ganz. Ich denke aber, es ist gut, wenn die Verteidigung Revision einlegt und ich bin gespannt auf die nächste Instanz.
Die Frage ist, wie Chemnitz sich eigentlich überhaupt wieder erholen wird.
Chemnitz sollte tatsächlich den Dialog miteinander führen, aber sich sozusagen nicht empören und auch nicht rechtsextremen Rechtspopulisten eine Plattform bieten. Es geht wirklich um Sachfragen. Der neue Stadtrat ist heute zusammengetreten und ich finde, wir sollten uns auf Sachfragen konzentrieren und nicht sozusagen uns ständig um uns selbst drehen.
Das klingt gut, auf Sachfragen zu konzentrieren, aber es sind halt auch sehr viele Gefühle mit im Spiel und es ist viel Irrationales mit dabei und es gibt ein Image der Stadt, das stark beschädigt ist. Also der Ruf einer Stadt der rechtsextremen Aufmärsche sitzt tief. Ist Chemnitz da Unrecht getan worden?
Unrecht, ein wenig ja, und ich denke mir, es hat sich auch sehr viel verändert seit dem letzten Jahr. Ich empfinde die Stadt als, natürlich gibt es große Verletzungen, natürlich großer Imageschaden. Es hat sich aber auch gezeigt, dass sehr viel jüngere Leute doch sich engagiert haben und dass es sehr viele Initiativen gibt und die Stadt ein bisschen wieder im Aufbruch ist. Und da muss ich sagen, kann sein, dass es Unrecht getan worden ist. Es gibt aber natürlich auch eine klare, starke Struktur von Rechtsextremen in der Stadt, aber es gibt auch wirklich viele Leute, die sich inzwischen engagiert haben. Man hat das im Kosmos Festival am 4. Juli gesehen. Es passiert eine Menge hier und ich glaube, die Stadt ist tatsächlich jetzt im Aufbruch.
Also ist auch aufgeweckt worden durch die Ereignisse des letzten Jahres?
Ein Stück weit ja, so komisch es klingt, aber so eine Verletzung führt auch zu vielleicht positiven Seiten.
Und bei Ihnen, jetzt ein Jahr nach den Ausschreitungen, inwieweit hat die gesamte Debatte dieses vergangenen Jahres eigentlich Einfluss gehabt auf Ihre Arbeit als Chef der Kunstsammlung?
Natürlich sehr viel, klar. Wir haben unser Programm nicht komplett umgestellt, aber wir haben unser Programm natürlich sehr viel stärker auch auf gesellschaftliche und politische Fragen umgesetzt. Und wir haben uns mit dem Open Space in Chemnitz in die Stadt reingetraut, einem Raum, in dem wir Veranstaltungen machen, Ausstellungen, der für die Stadt da ist. Das sind sicherlich Dinge, die man insgesamt gut machen kann, aber die sind durch diese Ausschreitungen und durch die gesamten politischen, gesellschaftlichen Prozesse nochmal dynamisiert worden. Insofern hat es durchaus, wie ich finde, aber auch positive Seiten gehabt.
Aber hat es was gebracht? Haben Sie das Gefühl, Sie haben vielleicht neue, ganz andere Menschen auch in Ihr Museum bekommen?
Ich denke schon. Ich denke nicht nur ins Museum, sondern tatsächlich das Museum ist auch in die Stadt reingegangen und wir haben es geschafft, glaube ich, viele Leute miteinander zu verbinden, Räume zu beleben hinterm Karl-Marx-Kopf, hinterm Nischel sozusagen, Räume, die vorher etwas vielleicht ein bisschen vereinsamt waren, neu zu beleben, Vorträge zu halten, Workshops zu machen und tatsächlich einen sozialen Raum zu schaffen für die Chemnitzer und Chemnitzer. Insofern, glaube ich, ist es durchaus gelungen.
Also am Ende ein gutes Jahr.
Ja, irgendwo schon auch. Es ist ein schwieriges Jahr, ambivalent, so wie das Leben halt ist. Aber es ist nicht alles negativ, nein.
Das heißt, Sie werden feiern am Wochenende beim Stadtfest?
Feiern weiß ich nicht. Pro Chemnitz hat eine Demonstration angekündigt. Insofern weiß ich es nicht. Und ich mache mir natürlich Sorgen, auch wegen der Landtagswahlen. Wer weiß, wie das ausgeht.
Welche Sorgen genau machen Sie sich da?
Welche Koalition wird es geben? Welche Absprachen wird es geben? Wie geht es weiter? Nächstes Jahr gibt es Oberbürgermeisterwahlen, auch in Chemnitz. Auch da ist die Frage, bleibt es bei einer klaren, demokratischen, offenen, freiheitlichen Gesellschaft oder wird es Absprachen geben, die dann vielleicht doch ein bisschen besorgniserregend sein können?
Welche Absprachen könnten das sein?
Absprachen mit der AfD auf kommunaler Ebene kann ich nicht beurteilen, ob es das geben wird. Könnte es geben. Ich weiß nicht, welche Rolle die CDU spielen wird. Und wenn es aber eine sehr, sehr große Koalition geben wird, wird es auch schwierig, eine vernünftige Politik zu machen. Insofern wird es so oder so, glaube ich, eine schwierige Wahlperiode werden.
Wäre eine starke AfD schlecht für Sie?
Vermutlich ja. Ich kann es im Augenblick noch nicht sagen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, da mache ich mir Sorgen.
Frederik Bußmann, der Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen, ein Jahr nach den Ausschreitungen, aber eben auch vor dem Wochenende des nächsten Chemnitzer Stadtfestes, dem wir einen friedlichen und möglicherweise auch fröhlichen Verlauf wünschen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bußmann.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt machen wir einen kleinen Spaziergang hier im Deutschlandfunk Kultur in dieser Donnerstagnacht mit dem Filmemacher und Autor Alexander Kluge. Er bekommt nämlich heute Abend, oder hat ihn schon bekommen, den Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt für sein Lebenswerk. Und das passt gut, denn er kommt von dort, genauer aus Halberstadt. Christoph Richter war mit ihm unterwegs.
Wenn Sie die ersten 13 Jahre Ihres Lebens hier verbracht haben, dann sind die Steine und die Stadt, auch wenn sie zerstört wurde, die gehören zu mir.
Schnell wird klar, Alexander Kluge kennt sich in Halberstadt bestens aus. Ein Gang durch die Stadt wird mit ihm zur Zeitreise. Vorbei an verschlossenen Fensterläden, Sackgassen und Baulücken. Überall kann Alexander Kluge Geschichten erzählen. Hier hat er seinen Freischwimmer gemacht. Dort gab es die schlechteste Suppe. In dieser Fleischerei haben die Eltern ihre Wurst gekauft.
Mein Vater hat dann noch bis 79 hier gelebt, war auch Arzt noch. Und der hat sich von seiner Stadt nie getrennt. Natürlich war ich zweimal im Jahr hier. Ja. Es gibt etwas, zu dem man gehört, und das ändert sich nicht.
Halberstadt hat den Wahlmünchner und Schwabing-Bewohner Alexander Kluge nie losgelassen.
Das heißt, wie eine Graugans bin ich geprägt durch meine Stadt Halberstadt.
Beim Rückblick auf 30 Jahre friedliche Revolution, wenn es um das Jahr 1989 und die Lage in Ostdeutschland, den Aufstieg der AfD geht, die gerade im Osten auf große Resonanz stößt, verknüpft Kluge, der Philosoph des Eigensinns, lokale und globale Geschichten, Vergangenheit und Gegenwart.
Eine Menge Frust, Das geht ja immer eine Generation später los. Ja, der Frust von 1945, dass da keine wirkliche Reform in Deutschland kam, der ist der Grund für die studentische Protestbewegung. Ob das nach links oder rechts geht, das kann man nicht vorhersagen. Ja? Der leichtere Weg ist nach rechts.
Wenn der französische Soziologe Didier Eribon von einer politischen Notwehr der unteren Schichten spricht, die die Linken aus dem Blick verloren hätten, weshalb gerade die Arbeiterschaft und die Arbeitslosen nun Rechtspopulisten wählen, dann zitiert Alexander Kluge seinen Hausphilosophen Adorno.
Und er hat gesagt, das ist psychologisch so leicht. Ich muss nichts tun. Das ist Faulheit der Seele. Ich sage, die anderen sind schuld. Ich motze und erpresse. Wie ein quäkendes Kind.
Den Rattenfingern aufzusitzen, bringe nichts. Einzig die Vernunft hilft, sagt Kluge. Denn die sitzt nämlich im Zwerchfell und lacht. Unabdingbar sei dabei das Zuhören. der Kartenabreißerin im Kino oder dem Hausmeister von nebenan, nicht den Schönrednern, nicht dem Geplapper der Eventisierer des 30-jährigen Mauerfalljubiläums anheimfallen.
Ja, einstampfen. Aber gewissermaßen gleichzeitig gut zuhören, nicht den Sonntagsreden, sondern den Menschen.
Alexander Kluge mahnt nicht. Er ist kein Alarmist, kein Prophet, sondern Chronist. Traumatisch schockhafte Erfahrungen hebt Kluge in die gegenwärtige Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts, mitten rein nach Sachsen-Anhalt in das Jahr 2019.
Notausgänge kennen, ja? Auswege überhaupt finden, machen. Es ist einfach eine reale Erfahrung. Ich weiß, wie wir 45, als die Stadt zerstört war, da haben wir Auswege gefunden. Meine Mutter hat Auswege gefunden, die Mutter meines besten Freundes hier in Halberstadt, Frau Müller, Auswege gefunden. Diese Notzeit hat Antworten gehabt. Warum soll denn unsere Zeit keine haben?
Man müsse wieder Mut erzeugen und republikanischen Geist. Den fordert Kluge insbesondere von den Unternehmen ein, die heute ohne Augenmaß agieren würden.
Es gibt große Konzerne, ja, die eigentlich verpflichtet werden, so wie Krupp das machte mit seinen Arbeitern früher, ja. So wie es jede gute Republik macht mit denen, die da drin arbeiten, ja, dass sie sagen, wir sorgen für euer Alter, wir sorgen für eure, dass ihr gesund seid. Wir geben euch im Grunde Halt und Hoffnung. Und das ist eine Verpflichtung einer Republik.
Wenn es aber nicht so läuft, dann sei es kein Rezept, schmollend in der Ecke zu sitzen. Ganz im Gegenteil, statt meckern und jammern, sollen die Ostdeutschen 30 Jahre nach der friedlichen Revolution endlich Produzenten und Akteure ihres Alltags werden, sagt Alexander Kluge. Nicht zuschauen, sondern mitmachen.
Als Zuschauer beim Fußballspiel daneben stehen und meckern, ändert sich das Spiel nicht. Ja? Wenn sie mitspielen, ändert sich das Spiel. So ungefähr geht die Sache.
Nach 20 Minuten muss er weiter. Immer mit Plänen im Kopf. Jetzt müsse er Vorbereitungen treffen. Für eine neue Ausstellung, sagt er noch. Heute hat Alexander Kluge in Quedlinburg aber erstmal den Klopstockpreis, den Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt, erhalten für sein literarisches Gesamtwerk.
Und ehrlich gesagt, ich hätte den Preis vielleicht in einem anderen Land nicht angenommen, aber hier in meinem Heimatland, ja, finde ich das so schön wie die Ehrenbürgerschaft von Halberstadt. Ja? Also das ehrt mich. Und mein Vater wäre stolz und meine Schwester wäre stolz, ja, wenn sie das wüsste.
Alexander Kluge, Christoph Richter war mit ihm unterwegs in seiner Heimatstadt Halberstadt. Heute hat der Autor und berühmte Filmemacher den Literaturpreis des Landes Sachsen-Anhalt bekommen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Marianne Allweis.
Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz geht unter die YouTuber. Als erste Sicherheitsbehörde in Deutschland startet er zwei YouTube-Kanäle zur Salafismusprävention. Wenn Salafisten wie der Islamische Staat ihre Propaganda ins Netz stellten, dann dürfe das nicht unwidersprochen bleiben, sagte Innenminister Herbert Reul bei der Vorstellung des Projekts auf der Spielemesse Gamescom in Köln. Auf einem Kanal setzt die Behörde auf Fakten, auf dem zweiten auf Humor.
Ahmed ist vor 2 Jahren aus Marzahn nach Syrien ausgewandert. Doch es lief nicht immer ideal für ihn. Er wollte zurück, doch sein Arbeitgeber entpuppte sich als der reinste Terrorist und wollte ihn nicht gehen lassen. Jetzt versucht Ahmed, sich eine neue Existenz in Deutschland aufzubauen.
Zuerst dachte ich, ich gehe meinen Job als Molekularphysiker zurück. Aber irgendwie, das ist halt auch wieder Knochenjob.
Jihadi Fool heißt der Comedy-YouTube-Kanal des NRW-Verfassungsschutzes. 32 Folgen sind innerhalb eines Jahres geplant, 16 für den Wissenskanal Hinter.gründlich. Beim Deutschen Filmpreis gibt es künftig auch eine Auszeichnung in der Kategorie Beste visuelle Effekte und Animation. Visuelle Effekte gehörten inzwischen zum Standardrepertoire erfolgreicher Filmproduktionen und würden immer wichtiger, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Den neuen Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, beschloss sie gemeinsam mit der Deutschen Filmakademie. Deutsche Firmen seien in diesen Technologien international sehr gefragt, so Grütters. Mit der neuen Preiskategorie solle diese Leistung gewürdigt werden. Die LOLAs, die wichtigste Auszeichnung für das deutsche Kino, werden das nächste Mal im April verliehen. Berühmt wurden andere, sie schrieb ihre Hits. Die deutsche Schlagertexterin Irma Holder ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie schrieb mehr als 1000 Songs, unter anderem für Michelle, Heino, Freddie Quinn, Roy Black und Udo Jürgens. Außerdem Hits wie Hello Again von Howard Carpendale. Auch für Helene Fischer und Andrea Berg arbeitete die gelernte Bankkauffrau. 2017 wurde Irma Holder mit dem Deutschen Musikautorenpreis geehrt. Der Sänger Patrick Lindner würdigte sie als Rosamunde Pilcher des Schlagers.
Marianne Alweis mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Fast 2 Millionen Menschen, hunderte Kilometer von Vilnius über Riga bis nach Tallinn. Eine Menschenkette zwischen den baltischen Staaten war das Signal, rauszuwollen aus der Sowjetunion, damals vor 30 Jahren. An dem Tag, an dem vor 80 Jahren wiederum der Hitler-Stalin-Pakt diese Gebiete der Sowjetunion zuschlug. Carsten Spiester, darüber, wie daran erinnert wird.
Worte haben Kraft, Lieder noch mehr. Der 23. August 1989 hat das bewiesen. An die 2 Millionen Menschen bildeten eine mehr als 600 Kilometer lange Kette von Vilnius über Riga nach Tallinn. Damals alles noch Sowjetunion. Sie standen an den Straßen und sangen für die Freiheit. So wie hier die von Moskau verbotene alte Hymne Gott segne Lettland. Piret war damals dabei, allerdings weiter nördlich. Sie ist Estin. Ich erinnere mich, wie wir mit Bussen dahin gefahren wurden. Erst dachten wir, dass wir die Kette nie schließen konnten, weil die Abstände zu groß waren. Aber am Ende standen wir dann doch, alle Hand in Hand. Anlass der Riesendemonstration war der 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, der in einem geheimen Zusatzprotokoll das Baltikum der Sowjetunion zuschrieb. Die gibt es nicht mehr. Und Estland und Lettland und Litauen sind freie EU- und NATO-Mitglieder. Weil die Menschen damals den Mut hatten, ihren Weg zu gehen, den baltischen Weg. Natürlich ist es wichtig, daran zu erinnern. Das sind solche Momente, die man mit nichts vergleichen kann. Ein Gefühl, dass du von etwas Erdrückendem befreit und unabhängig wirst, wie ein kleines Kind, das plötzlich erwachsen ist. Thomas aus Vilnius war damals nicht mit dabei. Denn der Litauer ist erst 24 Jahre alt, aber sehr stolz auf die Generation seiner Eltern. Für uns ist es ein Musterbeispiel, die idealste Protestform, die es je gegeben hat, gegen so ein riesiges Imperium, ohne Gewalt Widerstand zu leisten. Das ist doch wirklich unglaublich. Es ist eine eindrucksvolle Heldentat und ein Zeichen für die Einigkeit unserer Länder.
Der baltische Weg, so hieß diese Menschenkette. Carsten Spiester hat daran erinnert, was da vor 30 Jahren in den baltischen Staaten passierte, auch welche politischen Auswirkungen das Ganze hatte. Die Jener Politikwissenschaftlerin Eva Clarita Petai ist am Telefon, die zu dieser Bewegung geforscht hat. Erstmal eine praktische Frage. Wie haben sich eigentlich die Menschen damals organisiert, so ganz ohne WhatsApp und soziale Medien? Ich meine, Telefone waren ja auch Mangelware, es waren geschlossene Gesellschaften. Also wie bekam man fast 2 Millionen Menschen gleichzeitig in 3 Ländern auf die Straße?
Na, das war ja zu der Zeit so, dass es im Baltikum sehr starke Volksfronten gab in allen 3 Ländern, die das organisiert haben. Die haben sich untereinander abgesprochen. Die haben das auch mit den örtlichen Behörden abgesprochen, mit der Miliz und mit den Sicherheitsbehörden, Erlaubnisse eingeholt und dann die Erlaubnis auch eingeholt, übers Radio kommunizieren zu können. Und das sieht man auch, wenn man Bilder von dieser Menschenkette ansieht, dann sieht man überall kleine Transistorradios stehen. Das heißt, übers Radio wurden zu einer bestimmten Uhrzeit Informationen gesendet, wo noch Lücken sind, wo man noch hin muss, wann die Glocken läuten und so weiter. Das sollte ja eine möglichst wirklich eng besetzte Kette werden, was es ja dann auch wurde. Es war tatsächlich eine durchgehende Menschenkette von Tallinn über Riga nach Vilnius. Und das ging eben auch nur deswegen, weil das Radio vorhanden war.
Das waren eigene Frequenzen, die da aufgebaut wurden? Oder waren das journalistische Radioprogramme, die in diesem Fall...
Das waren journalistische Radioprogramme. In Estland war es Vikarka, wo sie dann also auch 3 Stunden immer wieder mit Musik untermalten, um die Moral aufrechtzuerhalten und aber eben auch wichtige Informationen durchgaben. In Lettland haben sie es noch ganz kurzfristig wieder gestoppt. Aber zu dem Zeitpunkt war die Organisation dann schon so weit fortgeschritten, dass die Leute trotzdem gefahren sind. Und dann musste man das dann eben, mussten Journalisten entlang der Straße fahren und den Leuten sagen, wo noch Lücken sind. Und dann hat es auch hingehauen. Also wesentlich waren tatsächlich die Radios und die Organisation der Volksfronten, die mit den lokalen Behörden und mit den lokalen Volksfrontvertretern zusammengearbeitet haben, genau ausgerechnet haben, wie viele Leute in welchem Abschnitt stehen müssen und so weiter.
Das rührt mich natürlich als Radiomacher ganz besonders, wenn ich sehe, welche Stärke und Verbreitung auch unser Medium da haben kann. Und dennoch, wir reden ja immer noch von der Sowjetunion. Wir reden immer noch von einem staatlich kontrollierten Mediensystem, von eigentlich gar nicht vorgesehen, dass dort Millionen Menschen für etwas anderes auf die Straße gehen, außer der Partei zu huldigen.
Das war im Sommer 89. Zu dem Zeitpunkt waren in den baltischen Staaten, in allen drei baltischen Staaten, die kommunistischen Parteien bereits von Reformern dominiert. Also die Hardliner waren nicht mehr an der Macht. Und die haben das tatsächlich weitgehend unterstützt oder zumindest nichts dagegen unternommen. Die Volksfronten waren ausgesprochen stark und waren alle schon auf die Forderung nach Unabhängigkeit umgeschwenkt, nachdem sie anfangs eher so nach Autonomie gestrebt hatten und mit Verhandlungen mit Moskau immer noch unterwegs waren. Jetzt sind sie also alle eingeschwenkt, das war also relativ klar. Und das hat sich eben auch gezeigt, dass dann die lokalen Behörden, wenn sie nicht sogar aktiv unterstützt haben, dann doch eher einfach weggeschaut haben und in dem Sinne die Volksfronten haben machen lassen.
Wenn man so eine Menschenkette vor sich sieht, da gibt es ja auch Videoaufnahmen, Fotos und so weiter, über die drei baltischen Staaten hinweg. Wie stark war denn die Verbindung zwischen diesen drei Staaten? Klein, aber dennoch auch mit kulturellen und sonstigen Unterschieden.
Ja, das ist eigentlich auch eine der Lehren, die man aus der Geschichte ziehen kann. Zu dem Zeitpunkt war die Zusammenarbeit tatsächlich sehr groß. Also die Volksfronten sprachen sich untereinander ab, es gab gemeinsame Treffen, es gab Assemblies, also diese Art Räte, die gebildet wurden, wo also ganz klar abgesprochen wurde, wie man sich Moskau gegenüber verhält, damit man nicht auseinanderdividiert werden konnte. Und das heißt, es war eine wirklich starke Kommunikation zwischen den Vorsitzenden und den Gremien der Volksfronten zwischen den drei Ländern, was heute so in der Form nicht mehr existiert. Es gibt den Baltic Council, aber das Baltic Assembly, aber das sind sozusagen nur noch so symbolische Institutionen, kann man sagen, wo man sich regelmäßig trifft auf der Präsidentenebene. Aber so eine richtig konkrete Kooperation gibt es in der Form nicht mehr. Was einige bemängeln und auch einige jetzt gerade in diesen Tagen einfordern, dass das doch wünschenswert wäre, auch gerade Putin gegenüber vielleicht sich mehr abzusprechen und dergleichen. Aber damals, wie gesagt, war das das A und O dieser Bewegung, dass die drei Staaten gemeinsam auftraten.
Weil Sie das heute ansprechen, das Verhältnis zu Russland ist ja nun auch nicht gerade besonders gut, eher frostig, würde ich mal sagen. Wie stark wird Russland als reale, jetzige Bedrohung gesehen?
Der große Nachbar ist eine immerwährende Bedrohung. Besonders stark ist das ausgeprägt in Litauen, aber es ist auch in den anderen beiden Staaten eigentlich allgegenwärtig. Sie haben regelmäßig mit Cyberattacken im Internet und auf Institutionen zu kämpfen. Nicht umsonst hat die NATO da ja auch Cyber-Security-Institutionen aufgebaut. Also das Bedrohungsszenario ist immer noch auch eine sehr starke rhetorische Waffe, wann immer man mögliche Konflikte im Land beschwichtigen will oder so, dass man sagt, bloß aufpassen, sonst kommt Russland. Also der große Nachbar ist da und allgemein ist das Gefühl vorhanden, dass das in Westeuropa, in anderen Teilen der Europäischen Union nicht wirklich ernst genommen wird oder nicht genug ernst genommen wird.
Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass man überhaupt die Unabhängigkeitsbewegung der baltischen Staaten in den letzten Jahrzehnten im Westen einfach zu gering geschätzt hat, nicht genug generell wahrgenommen hat, auch damals diese Menschenkette vom August 89. Ich glaube, die ist vielen in Westeuropa gar nicht so bewusst, oder?
Ja, wobei, ich kann nicht so sehr für andere westeuropäische Länder sprechen. In Deutschland, ne, das war der Herbst 89, da war die Aufmerksamkeit dann doch eher auf uns selber gerichtet. Oder wenn dann ging, und das ist ja bis heute so, richtet sich die Aufmerksamkeit dann eben nach Moskau immer. Ne? Und dann wird gehört, was in Moskau gesagt wird. Und was da zwischen Moskau und uns so alles passiert, das wird gern mal übersehen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir einfach die Geschichte und die Ereignisse dieser Länder zwischen Russland und Deutschland nicht immer so auf dem Schirm haben. Und das war auch schon damals so.
Fühlt man sich auch heute in den baltischen Staaten noch nicht genug wahrgenommen?
Man reagiert schon sehr empfindlich, etwa auf die Reaktion in Deutschland nach der Annektierung der Krim oder dem Krieg in Ostukraine, wo dann immer nur davon geredet wurde, dass man mit Russland reden müsste. Und dass man doch Russland verstehen müsste und auch sehr empfindlich auf alle Töne, die sagen, die Krim war doch immer schon Russland und das ist schon in Ordnung so. Also da hört man genau hin und das empfindet man als ja imperialistisches Denken, kann man so sagen. Und als wieder mal ein Zeichen dafür, dass die Interessen der kleineren Staaten zwischen Russland und Deutschland nicht wirklich ernst genommen werden.
Und was bedeutet in diesem Kontext die Erinnerung an diese Menschenkette von vor 30 Jahren?
Ach, das ist in erster Linie eine positive Erinnerung. Man ist stolz darauf, dass man das geschafft hat, dass man mit gewaltlosen Mitteln dieses Monster von Sowjetunion tatsächlich zum Zusammenbruch gebracht hat, dass es wirklich friedlich abging, nicht nur während dieser Menschenkette, sondern insgesamt während der Singenden Revolution gab es keine Gewalttätigkeit von Seiten der Unabhängigkeitsbefürworter. darauf ist man stolz und darauf kann man auch stolz sein und das wird gefeiert.
Eva Clarita Petay, Politikwissenschaftlerin an der Uni Jena, hier bei uns im Gespräch. Danke Ihnen sehr.
Bitte, bitte.
Und wir gehen nach Brüssel. Der berühmteste Maler der Stadt kommt aus dem 16. Jahrhundert und heißt Pieter Bruegel, also der ältere Bruegel. Der Mann, der äußerst populäre Bilder schuf, wie das Gemälde Schlaraffenland, wo Männer mit Bäuchen und ja alle Viere vor sich gestreckt, erschöpft vom vielen Essen, sehr benommen zum Himmel gucken, völlig regungslos. Eines der vielen populären Gemälde von ihm. Der 450. Todestag wird demnächst begangen, Anfang September. Das wird gefeiert, nicht nur mit den Originalen in den Königlichen Museen in Brüssel, sondern auch auf Hausfassaden. Der alte Meister inspiriert die Graffiti-Sprayer von heute. Und Alexander Göbel war mit ihnen unterwegs.
Die weltberühmte Landschaft mit der Flucht nach Ägypten. Pieter Bruegel hat sie auf dünne Platten aus Eichenholz gemalt. Maria und Josef fliehen mit dem Jesuskind vor Herodes. Mehr als 450 Jahre später erzählt der Streetart-Künstler Piotr Schwarta die Geschichte auf seine Weise. Und dafür nutzt er gleich eine ganze Häuserwand, und zwar mitten im Brüsseler Marollenviertel.
On parle bien de la migration et du fait que
Es geht für mich um Migration. Die gab es immer schon. Sie kennt keine Grenzen und keine Epochen. In meinem Bild wollen die Menschen ins vermeintliche Paradies, nach Europa. Sie tragen hier Plastiktüten. Sie werden von der Jungfrau Maria angelockt, mit einer virtuellen Karotte. Das Thema Migration ist sehr präsent in diesem Viertel. Es verbindet alle, die hier leben, egal woher sie kommen. Bruegel würde diese Idee bestimmt gefallen, ist Piotr Schwarta überzeugt. Tatsächlich hat der berühmte Maler damals hier gelebt und hier ist er auch gestorben, in den Marollen. Dieses bodenständige und von Einwanderern aus aller Welt geprägte Arbeiter- und Künstlerviertel hat so gar nichts mit den Glaspalästen und Bürotürmen der EU zu tun, dafür umso mehr mit dem prallen Leben. Und das hat schon damals Bruegel fasziniert. Bruegel hat die Straße gemalt, wie sie ist. Ungeschönte Szenen aus dem Alltag, ohne Pathos. Das war sehr mutig. Für mich ist Bruegel Street Art im besten Sinne. Das Harte, das Raue, der Dreck, der Müll, das Verruchte, der tägliche Kampf ums kleine Glück, aber auch die pure Lebensfreude. All das gab es damals genauso wie heute. Bruegel gilt als Chronist der Marollen. Und deshalb haben Piotr und seine Freunde vom Künstlerkollektiv Farmprod keine Sekunde gezögert, als die Stadt Brüssel ihnen den Auftrag gab, den flämischen Maler buchstäblich nach Hause zu holen. Das ist schon etwas Besonderes, wenn man bedenkt, dass Street Art, das Graffiti, noch vor 10, 15 Jahren keinerlei Renommee hatte. Damals war das für viele eher Vandalismus als Kunst, erzählt Piotrs Kollege Guillaume Desmarais. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir hier unsere eigenen Visionen von Bruegels Werken umsetzen konnten, mit einer aktuellen Prägung. Das Ergebnis: ein schräger Rundgang durch die Marollen. So surreal wie Bruegels Kunst und so absurd wie Belgien, sagt Guillaume schmunzelnd. 14 Werke an 14 Hauswänden und alle brechen sie ironisch die gesellschaftlichen Codes. In der Kapellenkirche mitten in den Marollen soll Pieter Bruegel der Ältere beerdigt sein. Draußen auf dem kleinen Platz vor der Kirche ist er als Bronzefigur verewigt, lebensgroß. Hier also sitzt der alte Meister und malt für die Ewigkeit. Mit einem Äffchen auf der Schulter und einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Was würde er wohl zur Streetart sagen, die ihm ein Denkmal setzen will? Ich glaube, er hätte Spaß mit unseren Ideen. Wir müssten ihm ein bisschen was erklären, dass heutzutage eigentlich alles Kunst sein kann. Aber ich bin sicher, wir würden mit Bruegel das eine oder andere Bier trinken, hier in den Marollen. Ich glaube, der hat sehr gern einen drauf gemacht.
Pieter Bruegel und wie er die Street-Art-Künstler von heute inspiriert. Alexander Göbel war für uns unterwegs, kurz vor den Feierlichkeiten zum 450. Todestag des alten Meisters in Brüssel. Arbeitsbedingungen von Künstlern interessieren uns jetzt. In großen Städten im Zentrum neu bezahlbare Räume für Kunst zu finden, heutzutage viel Spaß dabei. Manchmal schaffen Künstler und Künstlerinnen aber auch einfach Fakten und besetzen zum Beispiel baufällige Orte. So geschehen vor 10 Jahren mitten in Hamburg, ein vom Abriss bedrohter historischer Gebäudekomplex mitten in der Innenstadt, sah plötzlich eine Gruppenausstellung in den Häusern des sogenannten Gängeviertels. War große Vernissage, einfach so. Alle gingen davon aus, na, das wird bestimmt geräumt. Aber nichts da, es blieb dabei. Und nun endlich, nach 10 Jahren, haben die Nutzer auch einen vernünftigen Vertrag und feiern. Axel Schröder hat sich aus diesem Anlass nochmal umgeschaut.
Noch kurz vor der großen Party wird gesägt, gehämmert, geschraubt, dekoriert. Gefeiert werden nicht nur 10 Jahre Gängeviertel, sondern, noch wichtiger, die Unterzeichnung eines Erbpachtvertrags mit der Stadt für stolze 75 Jahre. Vor einer kleinen, noch abgeschlossenen Bar im Innenhof stehen Christine Ebeling und Hanna Kowalski, zwei Künstlerinnen und Mitglieder der Gängeviertel-Genossenschaft.
Hier wird gerade unglaublich umgebaut. Da hinten entsteht ein Kopf eines Fuchses, der dann das Bühnendach auf der großen Brache krönen wird. Und hier ist ein ganz wichtiger Ort, hier ist nämlich die Küche, die uns gerade alle verpflegt. Die May macht, das ist natürlich zentral. Das, jeden Tag wird jetzt für die Leute gekocht, die gerade aufbauen.
Hanna bewegt sachte ihren Oberkörper vor und zurück, wiegt ihren kleinen Sohn im Rückentragetuch. Die Besetzung der 12 historischen Backsteingebäude vor 10 Jahren verlief still und heimlich. Und offiziell, erklärt Christine mit einem Lächeln, sei es ja gar keine Besetzung gewesen.
Wir haben es die kulturelle Bespielung genannt oder kulturelle Inbesitznahme genannt. Bilder, Skulpturen, Installationen, Musiker, Musikerinnen. Wir hatten über 5000 Quadratmeter große Ausstellungen inszeniert.
Und als Schirmherr hatten die 200 Kunstschaffenden den renommierten und ebenfalls aus Hamburg stammenden Maler Daniel Richter gewinnen können. Der Senat schickte jedenfalls nicht die Polizei in den bereits an einen niederländischen Investor verkauften Gebäudekomplex, sondern zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Besetzer. Die damalige Kultursenatorin Karin von Welk war offen für Gespräche in einer Zeit, in der eine lebendige Off-Szene und Subkultur in Marketingbroschüren als Standortfaktor der Hansestadt angepriesen wurden und die Mieten für eben diese Szene, für Ateliers und Freiräume kaum zu bezahlen waren. Dass es 10 Jahre lang gedauert hat, bis der gerade erst unterschriebene Erbpachtvertrag zustande kam, lag unter anderem daran, dass die Künstlerschaft im Gängeviertel und die Vertreter der Stadt einander lange nicht recht über den Weg trauten. Auf der einen Seite paragraphentreue Bürokraten, auf der anderen die fantasiebegabten Genossenschaftlerinnen mit einem Berg kreativer Ideen. Am Ende resümiert Hamburgs Kultursenator Carsten Broster in seinem Büro ganz in der Nähe des Viertels, am Ende hat das Konzept der Genossenschaft dann doch überzeugt.
Und das, finde ich, haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Gängeviertels und diejenigen aus der Genossenschaft wirklich sehr, sehr gut und plausibel machen können, dass sie sich als eine ernsthafte, als eine echte Genossenschaft verstehen, die Wohnen ermöglicht und die auch sonst die kreative und kulturelle Nutzung des Viertels dort vorantreiben wird. Aber das brauchte auch diese Zeit.
Zurück im Gängeviertel. Hinter Hanna und Christine ragt die bunt bemalte Außenfassade der Fabrik in die Höhe, dem Herzstück des Gängeviertels. Hier finden Konzerte, Lesungen, Diskussionsabende statt. Vom 4. Stock aus sendet das FSK-Radio, das freie Senderkombinat. Es gibt große Ausstellungsflächen, Ateliers und Wohnungen zu Preisen ab 5,80 Euro pro Quadratmeter. Dazu kommen Cafés, Fahrrad- und Siebdruckwerkstätten, ein Fahrradladen, ein alternativer Sexshop. Möglich gemacht hat das der Rückkauf der Gebäude vom niederländischen Investor durch die Stadt, die bis heute zusätzlich noch rund 8 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt hat. Nötig war aber auch die unentgeltliche Arbeit der vielen ehrenamtlichen Gängeviertelaktivisten.
Hier das Haus, das wir sehen, die Speckstraße direkt vor uns, da wird jetzt, geht die Sanierung weiter. Das ist das erste Haus, das weiter saniert wird. Und dann geht es weiter mit der Planung der Schierspassage hier um die Ecke direkt. Und das ist ja unglaublich wichtig, weil wir sind ja auch angetreten, um diese Häuser zu schützen und zu erhalten. Und deshalb müssen die dringend saniert werden.
Immerhin seien die 12 Gängeviertelhäuser, einstige Fabrik- und Wohngebäude, der letzte erhalten gebliebene Teil eines einst viel größeren, eng bebauten und vor allem von bitterarmen Menschen bewohnten Quartiers. Heute ragen ringsum die ewig gleichen Stahl- und Glasbauten in den Himmel und noch mehr davon brauche man an dieser Stelle sicher nicht, so Kultursenator Carsten Broster.
Ich glaube, es ist schon sehr sinnvoll, das nicht zu machen. Und dann einen solchen Ort sich als Stadt auch zu leisten. Und ich glaube, diesen Ort kann Hamburg sich sehr gut leisten, weil er einfach erstens bauhistorisch ein wunderbarer Schnitt in eine Vergangenheit ist, die sonst nicht mehr sichtbar ist. Und weil er zweitens ein unglaublich aktueller, zeitgeistiger, politischer Ort ist, der in der Stadt auch ein Widerhaken ist, den wir auch brauchen, damit das nicht allzu selbstverständlich in unserem Alltag an uns vorbeirauscht.
Ein Ort für Künstlerinnen und Künstler, also mitten in Hamburgs Innenstadt. Das Gängeviertel feiert 10 Jahre. Es scheint sich offenbar gelohnt zu haben. Axel Schröder hat sich für uns umgehört und umgeschaut. Und Klaus Bukatzky schaut in die Feuilletons von morgen.
In der Politik sind Fakten nichts und Emotionen alles. Das lesen wir in der Tageszeitung Die Welt. Und in der Werbung, fragt Tomasz Kurjanowicz, da sind Inhalte nichts und Provokationen alles. Und damit sind wir bei dem Mann, der das alles zu vermischen versteht. Ein Präsident, der einen autonomen Staat wie Grönland kaufen will? Natürlich nicht. Im Westen herrscht ja das Gebot der Vernunft. Etwa auch bei dem Politiker, für den Fakten und Inhalte nichts, aber Emotionen und Provokationen alles sind? Er hat alle gegen sich aufgebracht, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu Donald Trumps Wünschen, Grönland zu kaufen. Die Grönländer selbst sehen das alles recht locker. Sie fragen, was will dieser Mann mit unserem Land? Sie nehmen es nicht ernst, sagt im Interview der gebürtige Südtiroler Robert Peroni, der seit vielen Jahren ein Hotel in Grönland betreibt. Es wird ein Ringen zwischen Großmächten wie China, Russland und Amerika um das Land und seine Ölvorkommen geben, wirft Robert Peroni einen Blick auf sehr ernsthafte Aspekte. Die Chinesen engagieren sich sehr stark. Sie bauen Mineralien und seltene Erden ab und beliefern Grönland mit Maschinen. Das sind die Dinge, um die es geht, vor allem Erdöl. Und wann will der reiche Donald Israel kaufen? Er sieht in Israel ein Land, wie er es gern für die Vereinigten Staaten hätte, steht im Berliner Tagesspiegel. Das ist eine fantastische Wahnvorstellung, meint der israelische Soziologe Nathan Schneider im Interview. Israel ist ein ethnischer Nationalstaat und wird in den letzten Jahren von rechts regiert. Trump würde, glaube ich, die Vereinigten Staaten gern zu einem ethnischen Nationalstaat machen. Aber weder die USA noch Israel sehen annähernd so aus, wie Trump es sich vorstellt. Und wie wird Sachsen aussehen nach der Landtagswahl am übernächsten Sonntag? Die AfD könnte stärkste Kraft werden, lesen wir in der Welt. Würde die AfD an die Regierung kommen, müssten die Kulturstiftungen der Städte und Länder demnach sofort einen Großteil ihrer Unterstützung für Künstlerinnen und Künstler, die etwa mit Toleranzprojekten an Schulen eingesetzt werden, zurückziehen, schreibt Svantje Karich und zählt auf, was so alles auf der Verbotsliste der AfD steht. Kopftücher an Schulen, der Bau neuer Moscheen, besonders mit Minaretten, die Frauenquote und eine angebliche Frühsexualisierung an Schulen. Das ist nur eine sehr kleine Auswahl. Und welche Kultur ist der AfD genehm? Svantje Karich zitiert aus dem sogenannten Regierungsprogramm. Wir wollen die DDR-Kunst aus dem Depot holen und dauerhaft ausstellen. Dazu soll es auch ein neues Museumsgebäude der staatlichen Kunstsammlungen Dresden geben. Schade eigentlich, dass Ex-Volksbildungsministerin Margot Honecker das nicht mehr erleben darf. Untertitel waren mal eine Dienstleistung für wenige, erinnert uns die Süddeutsche Zeitung an Zeiten, in denen alles noch etwas übersichtlicher war und gibt dann einen Überblick, wo heutzutage erklärende Untertitel an der Wand durchaus hilfreich sein könnten. Zum Beispiel in Gottesdiensten, wo dann Verlegenheitspausen vermieden würden, wenn der Priester nach dem Gruß »Der Herr sei mit euch« auf die Erwiderung »und mit deinem Geiste wartet« und sich selbst antwortet, weil niemand reagiert. Auch für Regieanweisungen wie »Jetzt hinknien nach dem Sanctus« wären Untertitel praktikabel, ebenso für Gebete. Sonst sagen die Leute, wenn sie etwas sagen, höchstens das, was sie aus der Kirche kennen. Amen. So sei es.
Klaus Bukatzky aus den Feuilletons vom Freitag. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Hier nochmal Musik aus Australien von einer jungen, tollen Musikerin, die ihr Debütalbum vorlegt, Angie McMahon, daraus Keeping Time.